Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Menschen, die zu Swami finden, sind so unterschiedlich wie ihre Lebenswege und ihre Schicksale. Margit Christa Frank ist von Geburt an ein Schicksal in die Wiege gelegt worden, das es zu bewältigen gilt. Sie berichtet uns von tiefen und von glücksverheißenden Höhen ihres Lebens mit Swami. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Komm, mein Engel, komm zu mir, hüll mich ein in das Licht deiner Liebe, halt mich fest und leuchte mir auf dem Weg durch die Dunkelheit. Engel der Barmherzigkeit, goldener Himmelsstern, trage meine Dankbarkeit vor dem Thron des Herrn. Engel der Barmherzigkeit, goldener Himmelsstern, trage meine Dankbarkeit vor dem Thron des Herrn. Komm, mein Engel, in das Licht deiner Liebe, halt mich fest und leuchte mir auf dem Weg durch die Dunkelheit. Engel der Barmherzigkeit, goldener Himmelsstern, trage meine Dankbarkeit vor dem Thron des Herrn. Engel der Barmherzigkeit, trage meine Dankbarkeit vor dem Thron des Herrn. Komm, mein Engel, komm zu mir, füll mich ein in das Licht deiner Liebe, halt mich fest und leuchte mir auf dem Weg durch die Dunkelheit. Engel der Barmherzigkeit, goldener Himmelsstern, trage meine Dankbarkeit vor dem Thron des Herrn. Engel der Barmherzigkeit, goldener Himmelsstern, trage meine Dankbarkeit vor dem Thron des Herrn.
Liebe Margit Christa, wir haben uns vor ungefähr 2 Jahren kennengelernt, da warst du gerade dabei, dein Buch zu schreiben. Jetzt ist es fertig, es liegt hier vor mir, es heißt Von Gott geliebt. Da hast du über dein Leben geschrieben und was unsere Hörerinnen und Hörer natürlich interessiert, ist dein Leben mit Swami. Nachdem du, glaube ich, mehr als 10 Jahre an dem Buch gearbeitet hast, musst du, glaube ich, nicht mehr sonderlich nachdenken, wenn ich dich frage, wie hast du von Sai Baba erfahren?
Da kann ich mich sehr gut daran erinnern, das war im Jahr 1989. Ich hatte eine Freundin besucht im hohen Norden von Deutschland und sie hatte so eine kleine Schachtel mit verschiedenen Gurus und einer dieser Gurus, ein Bildchen, war Swami. Und es war ein sehr altes Foto, ein sehr zerknittertes Foto und Swami in einer Pose, wo er also sehr streng aussah. Und ich sage, was willst du denn mit diesem Typ? Wer ist denn das? Ja, das ist Satya Sai Baba von Puttaparthi. Und sie hat mir ein bisschen erzählt. Und so habe ich zum ersten Mal von Swami gehört.
Weißt du noch, wer die anderen Gurus waren, die sie da im Schächtelchen hatte?
Oh je, nein, keine Ahnung. Aber das ist doch bezeichnend, ja? Der Einzige, der hängen bleibt, ist Swami. Aber sie hat ihn dann aufgestellt in der Wohnung. Und immer wenn ich vorbeiging, habe ich das Gefühl gehabt, er sieht mich an. Und dann habe ich angefangen, mit ihm ein bisschen zu reden, sage ich, was willst du denn von mir? Und wir gingen in die Stadt, nach Kiel, und dann war ein Bücherladen, und in dieser Auslage lag ein Buch von Swami. Sage ich, da gehen wir jetzt rein. Und ich habe mir das Buch gekauft.
Welches war das?
Es war Das Ziel aller Reisen von der Phyllis Christel. Ja. Und als wir dann zu Hause waren bei ihr, sagt sie, ach, ich habe ja noch was. Und dann kam sie mit einem Döschen an und in diesem Döschen war Asche. Und ich dachte, na toll, was soll ich denn mit dieser Asche? Und sagt sie, die musst du essen. Sag ich, das wird ja immer schlimmer. Und dann habe ich sie probiert, naja, okay. War jetzt nicht so ganz mein Geschmack, aber ich spürte, dass es was Besonderes ist. Und dann fing sie an, in ihrer Musik zu suchen, sagt sie, ich habe doch da noch eine Kassette und legte dann die Kassette ein. Und es war das Morgengebet vom Tempel. Und ich bin gesessen und es liefen die Tränen und die Tränen. Meine Seele und mein Herz haben dieses Lied, dieses Morgengebet erkannt. Ja, das hat mich so tief berührt. Ich bin dann im Nachtzug heimgefahren, es sind viele Stunden in meine Heimatstadt, und habe die ganze Nacht dieses Buch gelesen. Zu Hause habe ich mir dann noch ungefähr 10 andere bestellt und habe auch diese gelesen. Ja.
Und was hast du gedacht? Warst du da schon spirituell offen?
Ich war spirituell, denke ich, mein Leben lang offen. Ich wusste, dass es Gott gibt und ich habe Jesus immer als meinen großen Bruder bezeichnet. Als Kind schon, ich wollte immer einen großen Bruder haben. Und mir wurde das Jesuskind immer sehr nahe gelegt von meiner Tante früher. Und so habe ich mit Jesus schon die Kommunikation geführt, seit ich denken kann. Und zu der Zeit, wo ich von Swami hörte, hatte ich schon ein eigenes Institut für Meditation und Therapien in Passau.
Da warst du wie alt ungefähr?
Da war ich 26. Ja, genau. Mit 26 hatte ich dieses Institut und ich habe also meditiert mit Leuten aus verschiedenen Religionen, kamen wir zusammen. Und wie ich dann die Bücher von Swami gelesen habe, habe ich im ersten Moment gesagt, der macht ja das Gleiche wie ich. Der hat ja auch alle Religionen vereint. Und später kam ich dann schon drauf, dass es genau umgedreht war. Ja. Dass ich das Gleiche machte wie Swami. Er mich scheinbar schon lange, lange geführt hat. Also es gab sehr schwere Zeiten in meinem Leben. Und da habe ich immer nach Gott gerufen. Und ich habe viel gebetet und gesprochen mit ihm. Und habe ihm gesagt, ich wünsche mir einen lebendigen Lehrer. Später habe ich eben dann von Swami gehört. Und dann habe ich mir gedacht, wenn er das ist, was er behauptet zu sein, der Purna-Avatar, dann sind diese Wunder auch alle wahr und Realität. Also ich hatte nicht die geringsten Zweifel. Ich hatte mir das Cover von dem Buch kopiert. Ich hatte ja noch kein Bild von Swami sonst und habe mir das in der Wohnung immer aufgestellt und habe angefangen, ihn als Familienmitglied zu betrachten und habe immer mit ihm gesprochen. Und da gab es eine Begebenheit. Ich kriegte einen Anruf von einer Frau, die war in sehr, sehr großen Nöten. Und ich hatte gerade die Kartoffeln in meiner Küche aufgesetzt und ging aber trotzdem ans Telefon. Und ich merkte, dass ich jetzt nicht einfach sagen kann, Sie warten Sie mal einen Moment mit Ihrem Problem, ich muss meine Kartoffeln mal ausschalten. Und so habe ich Swami gebeten. Sag ich, Swami, du musst jetzt auf die Kartoffeln aufpassen. Also ich habe ihn total integriert in mein Dasein, in meinen Alltag. Und ich habe also vertrauensvoll weiter telefoniert und dieses Gespräch, das dauerte über eine Stunde. Bin also dann schon leicht panikartig in die Küche gestürzt. Die Platte war voll eingeschaltet auf 12. Es war nichts übergekocht. Ich habe die Platte ausgeschaltet.
Hat es war mir die Kartoffeln zu deiner Zufriedenheit gekocht?
Ja, die Kartoffeln waren exakt auf den Punkt fertig. Das, was normalerweise passiert wäre, wäre ein anderes Bild gewesen. Da war ich also dann schon leicht erschüttert. Ich musste mich dann auch hinsetzen und dachte, also wenn der sogar auf meine Kartoffeln aufpasst, was kann der noch alles, also für mich tun? Das hat mich sehr berührt, dass er mich, kleine Magi Christa, im Universum wahrnimmt. Ja, mit so einem banalen Wunsch. Das hat mich zutiefst berührt.
Das Vertrauen von dir zu sagen, Swami, das musst du jetzt machen, war ja schon da, ne?
Ja. Swami hat ja mal gesagt, wenn du dich um die meinen kümmerst, kümmere ich mich um deine Angelegenheiten. Und ich habe das mehrmals in meinem Leben erlebt. Viele, viele Male.
Yeah.
Ja, und dann irgendwann war wahrscheinlich die Neugierde so groß, dass du gedacht hast, so, da muss ich jetzt mal hin, oder wie war das jetzt weiter?
Ja, es hat sich so ergeben, dass die Freundin von Kiel mich angerufen hat und sagt, du, mein Lebensgefährte, der ist in der Heilpraktika-Ausbildung zurzeit und aus dieser Schule fährt eine große Gruppe zu Satya Sai Baba. Wir könnten uns anschließen. Das haben wir dann auch gemacht. Wir sind also im Januar 1990 mit einer sehr großen Gruppe angereist nach Puttaparthi.
Und? Nur erzählen, ne? Nicht nur lächeln. Wir sind hier nicht beim Fernsehen, ja. Die Leute wollen was hören.
Ja. Was soll ich erzählen? Es war natürlich so, dass man um diese Zeit, also es war 25. Januar, wie ich angekommen bin, es waren unglaublich viele Menschen hier. Die Hallen waren überfüllt, die Chats, viele können sich vielleicht erinnern daran. Und ich dachte erst, ich bin irgendwie im falschen Film, als man mir am Boden einen Platz anbot, gerade so groß, dass meine Isomatte hinpasst und der Koffer ans Kopfende. Und dachte, wie komme ich klar mit meiner Behinderung hier? Das geht doch gar nicht.
Über deine Behinderung hast du noch gar nicht gesprochen. Du müsstest jetzt dann an der Stelle sagen, worum es geht.
Ja, also ich bin Kontergangsgeschädigte und habe also beide Arme verkürzt. Und von daher brauche ich ein bisschen mehr Komfort manchmal. Und die Gegebenheiten waren also für mich erstmal aussichtslos. Und auch die anderen Frauen aus der Gruppe haben etwas verzweifelt geguckt. Wir fühlten uns alle restlos überfordert. Und dann kam aber eine Südafrikanerin, ich sehe sie heute noch im Ashram oft, und hat uns also mit einem strahlenden Lächeln begrüßt und hat sofort mit zwei geschickten Händen angefangen, uns die Moskitonetze aufzuhängen und die Schnüre zu erklären, wie das alles hier funktioniert. Hat uns geholfen, unsere Betten aufzubauen, beziehungsweise die Matratzenlager. Hat uns die Toiletten und die Duschen und die Waschmaschinen, die Eimer gezeigt, wo wir unsere Wäsche waschen konnten. Also sie hat mit sehr viel Humor unsere ganzen Bedenken erstmal weggefegt.
Es gibt ja viele Leute, die um die Zeit noch gar nicht hier waren. Kannst du mal sagen, wie groß so ein Chat ist? Ich glaube 300 Leute oder was passt da rein?
Es gab Chats mit 300 Leuten und es gab Chats mit 150 Leuten. Wir hatten Glück, wir waren im Chat mit 150 Leuten. Aber es war proppevoll und es ist dann eigentlich egal, ob 300 drinnen liegen oder 150. Also es macht auch keinen Unterschied mehr. Am Morgen war es sehr schön, weil es läuteten so ungefähr 145 Wecker. Und alle so ein bisschen Zeit versetzt, ja, dass so jeder die Möglichkeit hatte, sich den passenden Wecker auszusuchen, mit dem er dann endlich aufstehen möchte. Aber es war erstaunlich, wie schnell wir uns eingewöhnt hatten, also diesen Umständen angepasst hatten.
5 Duschen für 150 Leute oder wie war das?
Ich weiß es nicht mehr wie viel, aber 10 waren es bestimmt. Ja, und auch verschiedene Möglichkeiten mit Toiletten, wo es natürlich auch noch die indischen Toiletten waren.
Plumpsklo?
Die schönen Plumpsklos, ja. Also es war eine Herausforderung, aber ja, es ging eigentlich recht gut, bis auf die eine Tatsache, dass ich nicht recht wusste, wie ich mich anziehen soll, weil ich musste mich ja in der Dusche anziehen und wenn der Boden nass ist, dann hatte ich immer leichte Probleme damit, weil meine Klamotten dann total pitschnass waren. Bis ich dann mal in die Hose drin war, konnte ich sie gerade wieder ausziehen, ja.
Warum in der Dusche anziehen?
Es war ein extra Raum, ja, es war ja nicht in der Halle drinnen, man musste kurz raus. So einfach war es dann auch wieder nicht. Ja, naja. Also es ging, aber ich habe trotzdem im Office jeden Tag dann nachgefragt, ob nicht doch irgendwo ein Zimmer frei wäre. Anfangs waren sie etwas genervt und mit der Zeit hatten sich die alten Herren dort gewöhnt an meinen Anblick und wurden auch freundlicher. Und er forderte mich dann auch auf, jeden Tag zu kommen und nachzufragen. Da gibt es auch eine Geschichte dazu.
Erzähl.
Eines Tages ging ich wieder ins Office und fragte nach einem Zimmer. Und die Zimmer waren ja so für 4, 5 Personen. Und er hat also zum ersten Mal dann sein Buch aufgeschlagen und hat sehr interessiert mir zugehört und sagt er, how many? Also wie viele Frauen da einziehen wollten? Und dann sage ich, 5. Und dann guckt er mich an und sagt, no, madam. Ich sagte, yes, 5 ladies. No, madam. You are only 4. Denke ich, naja, 4 stehen vor der Tür und ich bin Herrin, er gibt eigentlich 5. Habe ich ihm das erklärt, sage ich, 4 ladies outside, myself, 5. No, you have to check, ask. Und dann war ich sehr verwundert und bin nach draußen gegangen und habe die Damen gefragt, sage ich, also irgendwas verstehe ich jetzt nicht. wir brauchen ein Zimmer für 5 Frauen, wenn ich durchzähle. Und er erzählt mir, wir sind nur 4. Und dann sagt eine aus der Gruppe so ganz schüchtern, ach ja, sagt sie, ich wollte es ja nicht sagen, aber ich würde mir doch lieber gern ein Einzelzimmer draußen im Dorf suchen. Dann bin ich also wieder ins Office rein, habe ich gesagt, Sir, you are right, we are only 4. Und dann hat er gelacht und dann haben wir also ein Zimmer bekommen für 4 Personen. Also Swami war präsent überall und er ließ uns das auch immer wieder erleben und es hat sich also gezeigt in allen Kleinigkeiten, die so geschehen sind.
Nachdem dich dieses Omka auf der Platte damals so berührt hatte, dann bist du sicherlich auch live morgens da hingegangen?
Da bin ich natürlich hingegangen und es war also wirklich sehr, sehr berührend für mich. Also auch die Sevadals waren sehr nett. Ich hatte beim ersten Mal meinen Schal vergessen, musste dann noch ganz schnell ins Zimmer zurück und dann bin ich ganz schnell wieder runter am Platz und dann haben sie mir aber den Platz freigehalten, die Sevadals, was ich also ganz süß fand und ich habe im Tempel gesessen und ja, ich kann es gar nicht sagen. Ich war also unglaublich berührt.
Ich glaube, dass es viele Devotis gibt, die jetzt gar nicht genau wissen, wovon du eigentlich sprichst. Für diejenigen und speziell für dich, liebe Margit Christa, wollen wir jetzt dieses Morgengebet, das Suprabhatam, einmal einspielen.
Ishvaramba Suta Shriman Purva Sandhya Pravartate Uttishta Satya Sahesha Kartavyam Devamanhikam Uttishto Tishta Partisha Uttishta Jagadipate Uttishta Karuna Purna Lokamangala Siddhaye Chitravati Tata Vishala Sushanta Saudhe Tishthanti Sevaka Jana Stava Darshanartham Aditya Kanti Ranubhati Samasta Lokan Shri Satya Sai Bhagavan Tava Suprabhatam Tvannama Kirtanarata Stava Divyanama Gayanti Bhakti Rasapana Prahrishta Chitta Datum Kripa Sahita Darshanamashudebhyaha Shri Satya Sai Bhagavan Tava Suprabhatam Adaya Divya Kusumani Manoharani Shripada Pujana Vidhim Bhavadangri Mule Kartum Mahotsukataya Pravishanti Bhaktaha Shri Satya Sai Bhagavan Tava Suprabhatam
Deshantaragata Buddha Stava Divya Murtim Sandarshana Bhirati Samyuta Chitta Vritya Vedokta Mantra Padhanena Lasantya Jasram Shri Satya Sai Bhagavan Tava Suprabhatam Shrutva Tava Bhuta Charitra Makhanda Kirtim Vyapta Digantara Vishala Dharatalesmin Jignasuloka Upatishthati Chashramesmin Shri Satya Sai Bhagavan Tava Suprabhatam Sita Sati Samavishuddha Hridambujataha Bahvangana Karagrihita Supushpaharaha Stunvanti Divyanudibhir Phanibhushanam Tva Shri Satya Sai Bhagavan Tava Suprabhatam Suprabhatamidam Punyam Ye Pathanti Dine Dine Te Vishanti Param Dhamma Jnana Vijnana Shobhitaha Mangalam Gurudevaya Mangalam Jnana Dayine Mangalam Pativasaya Mangalam Satya Saine.
Ja.
Und das war ja morgens um?
5 Uhr ging das Omkara los. Dann ging es ja im Ashram. Also die ganzen Menschen sind singend rundum gegangen. Und dann ging es ab in die Lines. Ja, zum Dajan.
Und wie war das erste Mal dann Baba in Natura sehen?
Swami war leider in Whitefield. Wir sind aber dann nach ein paar Tagen nach Whitefield gereist und dort hatte ich die erste Begegnung mit Swami. Und es war also sehr, sehr schön am Morgen. Es war kalt in Whitefield. Wir saßen in der Line und dann später unter dem Baum, unter diesem riesengroßen Baum, der so der Mittelpunkt des Dajanplatzes war. Und Swami kam von seinem Haus. Die Sonne war gerade aufgegangen und seine orange Robe leuchtete also in diesem Sonnenlicht. Es war wunderschön. Ich war, ich weiß nicht, 3. Reihe so ungefähr gesessen und habe also wie gebannt und wie hypnotisiert Swamis Körper beobachtet und habe also ein riesen Band von seinem Herzen zu meinem Herzen gespürt. Und dieses Band hatte etwa 20 Zentimeter Durchmesser. Also es war ein dickes Band. Und Swami kam also langsam zu den Jungs, die vorne saßen, die Kleinen, und hat sie gesegnet. Und dann waren ein paar VIPs gesessen und viele Menschen. Der ganze Platz war voll und er macht so einen Schlenker. Und ich dachte noch, ah, er kommt ja eh nicht sofort zu uns. Und dann macht er aber genau diesen gleichen Schlenker wieder zurück und kam also so richtig straight in unsere Richtung. Und mein Herz klopfte also immer mehr und immer mehr. Und ich war so hin und her gerissen zwischen Faszination und Panik. weil diese Energie in meinem Herzen so mächtig war. Und irgendwann war so nahe, dass ich nur noch den Schatten von Swami beobachtete, der also so auf mich zukam, und Swami hat so ganz ruhig vorne die Briefe genommen und ich sah, der Schatten steht, also steht wohl auch Swami jetzt, und guckte so hoch und sah sein ganz, ganz tiefe, dunkle Augen. Und in diesem Moment hörte ich so mit meinem inneren Ohr, wie wenn jemand ganz schnell ein Register durchblättert. Und dann kam eine ganz kurze Pause und dann noch ein ganz kurzer Abschnitt geblättert. Und Swami hat die Briefe genommen und dieser Blick von ihm, ich musste weinen. Also es kamen die Tränen, die Leute neben mir, die haben gleich mitgeweint. Also es war ein Gruppenwein, das da stattfand. Und er ging ganz ruhig weiter und ich schloss die Augen. Und dann sah ich, dass dieses Durchblättern meine vergangenen Leben waren. Und dieses ganz kurze, die Pause, das war das Jetzt und dann noch das, was kam. Das hat mir Swami in dem Moment gezeigt. Und mir war klar, dass er alles über mich wusste, also vom ersten Moment, wie ich ihn sah. Und das war vielleicht auch ein Teil der Panik, diese katholische Erziehung. Ich bin ein armer Sünder, ich bin eine arme Sünderin, ich bin nicht immer brav gewesen. Also all diese katholischen Erziehungsvorgaben, die liefen also innerlich bei mir ab. Es war sehr, sehr schwierig, dieser Moment. Und gleichzeitig eben so ihn zu spüren in dieser immensen Kraft, das war sehr überwältigend. Es hat sich widersprochen. Das eine war so viel Liebe und das andere war das Alte, das Schwere, das Schuldbeladene. Ja, und Swami war so mit seiner Ruhe und mit seiner Liebe, hat diesen hohen Berg der Schuld und der Zweifel begonnen zum Schmelzen zu bringen. Und es war sehr schön. Meine Eltern konnten mit meiner Behinderung nicht so gut umgehen. Und da waren sehr viele Schuldgefühle, die meine Mutter eben auf mich übertragen hat. Ich glaube, das hat Swami in dem Moment auch hochgeholt. Ja, so dieses angenommen zu sein, dieses geliebt zu werden, das dann diese Tränen hervorgerufen hat, dieses große Staunen des Kindes in mir. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich mich auf die Suche begeben habe. Weil ich als junger Mensch schon gefragt habe, als Kind, als Teenager, als junger Mensch, warum ich? Warum habe ich diese Behinderung? Warum nicht meine Schwester? Warum hat meine Mutter dieses Medikament genommen? Warum nicht irgendjemand anderer noch? Ich wusste, dass also kein Therapeut in Deutschland oder kein Mensch in Deutschland diese Antworten mir geben hätte können, die Swami mir im Laufe der Jahre eben gegeben hat. Wobei er hat sich ja 7 Jahre Zeit gelassen, bis er mir diese Story der Behinderung geöffnet hat und hat mich erstmal spirituell geschult, dass jeder Mensch Gott ist, dass es keine Schuld gibt, dass wir alle Prima Svarupa sind, Verkörperungen der göttlichen Liebe. Ich durfte also in sehr, sehr hohe Ebenen schauen.
Magst du darüber sprechen, was Swami dir eröffnet hat?
Es steht im Buch drinnen.
Okay, zum Buch dann später.
Dieses Buch hat ja auch Swami geschrieben. Ich habe mich ein bisschen geweigert, es zu schreiben, weil ich durch die ganzen Tiefen meines frühen Lebens wieder durch musste. Also mein Leben hat etwas holprig begonnen. Und ich musste also dann nochmal drüber und ich weiß noch, wie ich in Whitefield im Tempelplatz gesessen bin und zu Swami dann irgendwann mal Hilfe rufen habe. Also Swami, ich kann das nicht schreiben, nicht schon wieder, nicht noch einmal. Und Swami hat so ganz ruhig gesagt, warum regst du dich denn so auf, das ist doch nur Papier. Naja, also vor so viel Logik muss man einfach kapitulieren. Das Papier hat mir ja tatsächlich nichts getan, ja. Und ich habe also Swami gebeten, dieses Buch zu schreiben. Und er hat also immer wieder betont, es ist sein Buch. Also es ist nicht mein Buch, es ist sein Buch und es ist auch seine Geschichte. Und er hat also erst im Jahr, bevor er jetzt gegangen ist, 2011, das nochmal forciert und mir eine Lektorin geschickt, den Buddha Party, die dieses dann überarbeitet hat. Und wir haben es dann auch in die Druckerei gegeben. Und im Mai 2011 kam es dann in Passau an. Ja.
Ich sehe, du hast auch einen Ring von Swami, das heißt, du hattest auch ein Interview. Ja. Erzähl mal, lass dir nicht alles aus der Nase ziehen.
Ja, also ich hatte 3 Interviews bei Swami und die waren alle im Jahr 1990 und 91. Swami kam also auf uns zu und spricht mich an und sagt so ganz sweet, from where do you come?
Also wo kommst du her?
Wo kommst du her? Und ich war so benebelt, ich sagte dann nur German. Dann sagte er, how many? Dann sagte ich, 11. Und dann sagt er, go. Was mache ich? Swami sagt, go. Und ich bleibe wie verdonnert sitzen. Es lief ein Film in mir ab. Ich dachte, er schickt mich jetzt vom Tempel weg. Er hat alles mit diesem Go rausgeholt, was an Abweisungen in meinem Leben jemals passiert ist. Und ich dachte, er schickt mich jetzt weg. Ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Ich war wie im Trauma. Ich habe nur Nebel gesehen. Swami ging weiter und nach 2-3 Schritten guckt er so auf mich und dann macht er so eine Bewegung mit seinem Arm und sagt so ganz humorvoll nochmal, go, go inside. Dann habe ich es auch kapiert, bin ich also aufgestanden und es war ein sehr, sehr bewegendes Interview. Die Gruppe saß vor Swami und ich saß an seiner linken Seite. Also es war ein Platz, wo ich direkt an seiner Seite sitzen durfte und ich hätte auch seine Hand berühren können. Also mit meinem kurzen Arm konnte ich eigentlich seine Hand an der Lehne berühren. Ich weiß, er hätte es auch zugelassen, aber ich traute mich nicht. Und dann hat Swami erst mal mit den anderen vorne gesprochen und dafür hatte ich mir ja viele Fragen ausgedacht, was ich alles fragen wollte im Interview. Irgendwann dreht er dann den Kopf zu mir und schaut mich wieder mit so einem dunklen Blick an und sagt, and you? Und in dem Moment war schon wieder bei mir alles vergessen. Und ich hörte mich selber sagen, can you help me?
Kannst du mir helfen?
Kannst du mir helfen? Ja. Und Swami sagte ganz ruhig, yes, I will help you. Und damit war es das auch schon. Ich hatte das Gefühl, zwischen uns beiden war alles gesagt. Im zweiten Interview habe ich dann diesen Ring materialisiert bekommen und Swami sprach und sprach und ich habe irgendwie wieder mal gar nichts mitgekriegt. Die Gruppe erzählte mir dann hinterher, dass er also sehr lange über mich gesprochen hat und denen erklärt hat, dass ich eine spirituelle Teacher bin, also eine spirituelle Lehrerin bin. Ich bedauere es heute noch, dass ich gar nichts mitgekriegt habe. Ich wachte erst bei dem Einsatz auf, wie er sagte, sometimes she's worrying about her handicap. Also manchmal macht sie sich Sorgen wegen ihrer Behinderung. But don't worry. Und damit hat er mich sozusagen wieder ins Bewusstsein geholt, in das Hier und Jetzt, in die Realität. Und ich war ein bisschen verwirrt, aber er hat mich auf eine andere Ebene auch geschaltet. Denn er bewegte seine Hand zum Materialisieren, also eine kreisende Bewegung mit der Innenhandfläche nach unten. Und ich hörte einen Ton in meinem Ohr. Und ich wusste, dass das, was immer da kommt, Silber ist. Und dann sah ich wie in Zeitlupe einen Tropfen aus seiner Handfläche kommen. Ich weiß, dass es nur ich gehört habe und nur ich gesehen habe. Und ich spürte nur, dass Swami meine Hand nimmt und diesen Ring an den Finger schob und mich interessierte dieser Ring nicht. Ich habe Swamis Hand genommen und habe sie festgehalten und habe die Augen zugemacht. Und dann spürte ich, dass er meine Hand öffnet und seine zweite Hand noch reinlegt. Und dann war ich wieder weg. Und irgendwann hat er dann die eine Hand wieder rausgezogen und mir einen Klaps am Kopf gegeben. Und dann war ich wieder da und dann hat er gelacht. Und dann habe ich erst gesehen, dass ich einen Ring am Finger hatte. Und viele Tage später fiel mir dann eine Geschichte ein von einem Buch. Da hat Swami geschrieben, dass sich die Menschen so viel wünschen. Alles aus seinen Händen. Sie wünschen sich Ringe, Ketten, Reichtum, Gesundheit, Heilung, Geld. Aber, sagt er, keiner wünscht sich diese Hände selbst. Und ich habe das gelesen damals und war sehr berührt und musste auch weinen. Und dann habe ich damals innerlich zu ihm gesagt, ich will nur deine Hände. Und das hat er mir geschenkt, wie er mir diesen Ring gegeben hat. Er hat mir beide Hände gegeben. Und das war sehr, sehr schön.
Ich habe so das Gefühl, dass der Ring sich im Laufe der Jahre verändert. Sah der vor 2 Jahren nicht noch ein bisschen anders aus?
Er verändert sich von Jahr zu Jahr, aber leider nicht zum Vorteil. Er bricht nämlich langsam.
Wie sah er denn ursprünglich aus?
Es war ein Bild drauf von Swami, also so ein blauer Hintergrund und Swamis Bild, wo er segnet mit einer segnenden Hand. Und dann wurde dieser Ring erstmal weiß, also diese Farbe ist abgeblättert. Erstens mal war er ja ein bisschen zu groß. Dann saß ich also am Tempelplatz und sagte, Swami, da müssen wir uns jetzt was überlegen. Also, entweder ich trage ihn nur am Sonntag, dann passe ich ganz stark auf, dass ich ihn ja nicht verliere. Oder ich nehme eine Zange und mache den kleiner. Dann kam der erste Traum. Und in dem Traum habe ich Swami die Hand hingehalten und sagte, Swami, look, this ring is too big. Und Swami schaut diesen Ring an und klopft so mit der Hand drauf und sagt, it's perfect, it's good. Bin ich aufgewacht, denke ich, was soll das jetzt? Der ist doch zu groß. Und dann höre ich Swami innerlich, wie er sagt, nein, dieser Ring ist für diese Hand, die du wirklich hast. Ja? Right size. Also er ist für die Hand, die unsichtbar für uns ist, für die gesunde, in Anführungszeichen, Hand oder gut ausgebildete oder normal ausgebildete Hand, passt dieser Ring perfekt. Und das ist das, was Swami mir zeigte. Ja, sag ich, gut. So gesehen hast du natürlich recht. Was mache ich jetzt? Und dann hatte ich schon die Überlegung, dass ich ihn schone und eben nur an bestimmten Tagen trage. Und dann kam der zweite Traum. Und ich sah also einen Dachboden vom Haus, ein altes Möbelstück. Und in der obersten Schublade lag so ganz verstaubter Ring da drin. Und dann dachte ich, nee, das ist es nicht, was Swami will. Der will nicht, dass ich ihn irgendwo hinlege, wo er verstaubt. Ich soll ihn tragen. Na gut. Wie ich in Deutschland war, habe ich, entschuldige Swami, tatsächlich die Zange genommen und habe ihn verbogen. Sag ich, Swami, es geht nicht anders. Rausschneiden mag ich nichts, weil das wäre mir zu schade. Jedes Silberfünkchen, Stückchen ist mir zu kostbar, das du mir gegeben hast. Also muss ich den schönen Ring eben ein bisschen verbiegen. Er hat ja einen Lotus innen gehabt so und auch außen die Lotusblüten. Also es tat mir schon ein bisschen weh, aber ich hatte keine andere Möglichkeit. Und so trage ich ihn halt Tag und Nacht und zu allen Dingen, die ich tue. Und ich denke, damit ist er glücklich und ich auch wenn er ein bisschen verbogen ist. Ja.
Öffne dich weiter und weiter.
Hast du jetzt eine Ahnung, warum er sich so verändert?
Naja, ich hatte ja mit ihm mal ausgemacht, wenn der Ring ganz weiß ist, darf ich gehen von dieser Welt. Aber er ist ja zwar ganz weiß, aber er bröckelt ab. Also es ist nicht die ganze Fläche weiß, dahinter ist ja Kupfer, was zum Vorschein kommt. Und ich lasse es jetzt mal. Ich werde dann 100 Jahre alt und der Ring, ich weiß nicht, wie der dann aussieht.
Kupfer, das wird doch, glaube ich, auch in der Homöopathie verwendet, oder?
Ja, Kupfer ist ein wichtiges Metall. Da hatte ich auch mal einen Traum, dass mir ein Engel gesagt hat, ich soll Kupfer nehmen, also einnehmen, homöopathisch. Es löst die Krämpfe, also die Anspannungen, wo ich das Gefühl habe, das sind von früher her die Ängste und die Nöte, die ich so gespeichert hatte, dass ich das alles entspannen darf. Vielleicht immer wieder ein Hinweis, liebe Magi Christa, relax, entspann dich, alles ist gut. Also ich hatte noch ein drittes Interview, das ich fast verpasst hätte. Da hatte ich Line Number 27, mussten wir hinter den Rollstühlen sitzen und ich habe also mit Swami sehr gehadert und geschimpft. Es war Sonntag und am Sonntag gibt es ja nie Interviews, damals in Anführungszeichen für Ausländer. Und dann dachte ich, ach, und dann gehe ich doch jetzt mal ganz gemütlich in die Kantine, habe ich dort wenigstens First Line. Und gehe so schön um den Tempel wieder herum und gucke so und denke, das gibt's doch jetzt nicht. Ich sehe da einen Rollstuhl auf der Veranda und dieser Rollstuhl ist der Rollstuhl von einer Freundin von mir gewesen, die also auch in der Gruppe war. Damals hatte ich meine Brille nicht auf und ich war etwas kurzsichtig. Und dann habe ich die Sivadal vorne gefragt, sage ich, is this German group? Und dann sagt sie, it's your group, es ist deine Gruppe. Und Swami hat die ersten Leute schon in den Interviewraum gebeten. Ich war also noch ziemlich weg von der Veranda. Musste also erst über den ganzen Tempelplatz noch laufen. Und die einen Leute haben geschrien, go, 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 geh schnell, geh schnell. Und die anderen haben gerufen, too late, zu spät, zu spät. Also links und rechts kriegte ich so verschiedene Informationen. Und Swami stand seelenruhig auf der Veranda und hat sich mit den Studenten noch unterhalten, so mir den Rücken zuwenden. Und die letzten 2-3 Meter bin ich natürlich dann langsam geworden. Ich wollte ja den Tempel nicht stürmen, ja. Und gehe dann zu Swami hin. Dann guckt er mich an und sagt ganz ruhig, so eine Geste machend, reinwinkend in den Interviewraum, go inside. Tja, so bin ich also als allerletzte dann doch noch reingekommen zum dritten Interview. Und welches Wunder auch immer, er hat eine europäische, eine deutsche Gruppe ins Interview gerufen an einem Sonntag. Und in diesem Interview dachte mein Mind nochmal, mein Verstand, naja, jetzt fragst du doch nochmal mit dem Ringer. Und dann war aber diese schöne Situation, dass ein junger Mann dabei war, der hatte auch einen Ring von Swami. Und Swami hat also diesen jungen Mann ganz schrecklich ausgeschimpft, weil er nie auf seine Mutter hört. Dies und jenes tut er, lernt nicht richtig, er treibt sich mit seinen Freunden rum und er raucht auch heimlich. Und Swami hat ihn geschimpft, also wir hatten schon unendliches Mitleid mit diesem Jungen. Und dann hat Swami gesagt, er soll den Ring zeigen. Und Swami macht eine Handbewegung und schwupps, der Ring war weg. Und ich habe natürlich meine Hand versteckt, denke ich. Wenn der heute so gelaunt ist, dann frage ich lieber mal nicht nach meinem Ring. Ja. Nicht, dass er ihn dann auch noch entmaterialisiert und weg ist er, denke ich. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Ja, aber es war dann natürlich schön, weil Swami hat nur den einen Jungen geschimpft und dann den nächsten hat er dann Gott sei Dank nicht mehr geschimpft. Und so war das Interview dann doch wieder sehr schön. Also meinen Ring habe ich nicht hergezeigt, ich habe auch nichts gesagt und von daher ist auch keine Veränderung eingetreten. Und dem jungen Mann hat er übrigens dann nochmal im gleichen Interview, erst hat er unsere Gruppe zurückgeschickt und dann hat er ihn einzeln nochmal geholt und dort muss er ihm einen neuen Ring materialisiert haben und ihn auch in den Arm genommen haben. Also dann war er wieder die Mutter, die göttliche Mutter.
Was ist Swami für dich?
Swami für mich ist, Swami ist meine ganze Familie, ist mein Freund, ist mein Ehemann meinetwegen, mein Partner, mein Gott, mein Geliebter, alles. Es gibt nichts, was er nicht ist. Und der ganz einfache Satz, love all, serve all, das ist mit Sicherheit etwas, was meiner Seele auch entspricht oder meinem Bedürfnis auch entspricht. Aufgrund dessen, dass ich die Liebe selber nicht so erfahren habe früher, wie ich sie vielleicht manchmal gebraucht hätte, war es mir ein Anliegen, allen Menschen zu vermitteln, dass ich sie liebe. Ja, oder dass ich sie akzeptiere, wie sie sind. Und love all, serve all, allen zu dienen, müsste eine Selbstverständlichkeit sein. Ja, wenn jemand in Not ist, dass man hilft, oder wenn jemand bedürftig ist, dass man hilft. Und das ist ein großer Ansporn immer für mich, zu helfen, zu zeigen, ich kann auch was. Und Swami hat mir viele Gelegenheiten gegeben. Er hat mich gut eingesetzt als sein Instrument. Ich mache viele, viele verschiedene Sachen, habe auch Sterbebegleitung gemacht, durfte auch in Swamis Hospital Sterbebegleitung machen einmal.
In dem Großen?
Im Großen. Das ist ein Heiligtum. Dieses ganze Krankenhaus ist unglaublich voller Licht. Und ich habe das Gefühl, dass Tausende von Lichtwesen und Engelwesen und Meisterseelen dort aktiv sind und die Seelen behandeln, also nicht nur die irdischen Ärzte behandeln dort, sondern auch die geistigen Helfer behandeln dort. Und die Eingangshalle speziell habe ich einerseits das Gefühl, es ist ein Herzzentrum, ein Herzchakra, und gleichzeitig ist es ein Kronenchakra. Es ist die Verbindung von Herz zur Krone, zum Höchsten. Jeder, der hier behandelt wird, der durchläuft diese beiden Chakren, ob er will oder nicht. Weil ich denke, jeder, der dort ist, der wird mit unglaublich tiefer Liebe in Berührung kommen, der Liebe zu sich selbst und der Liebe zum Leben. Und all die, die gehen, die werden vom Herz, von dieser unendlichen Liebe ins Licht getragen, über das Kronenchakra, in die Göttlichkeit, also dass sie ohne Angst sein können. Das ist auch ein Grund, weil es das Kronenchakra ist. Es ist keine Angst da. Also die Menschen, die dort behandelt werden, und auch die Angehörigen, die dort sind eine Weile, werden diese Erfahrung machen, dass tiefster Frieden dort ist, dass einfach nur Liebe da ist, dass Unbegrenztheit da ist. Und sie werden weder den Tod fürchten oder die Schwierigkeiten fürchten. Sie werden vollkommen von Angst befreit sein. In Kathedralen ist zwar das Spirituelle, aber das Herz der Menschen ist ja meistens voller Leid. Oder aus katholischen Gründen einfach, weil man am Sonntag in die Kirche geht. Aber da ist das Herz ja noch nicht so offen und so voller Vertrauen.
Ja. Zum Schluss komme ich jetzt nochmal auf dein Buch zurück. Es heißt Von Gott geliebt. Darunter steht Sai Prema Jyoti. Das ist nicht.
Vielleicht sollte ich zu meinem Namen noch was sagen. Sai Prema Jyoti Ananda Mahima.
Danach wollte ich eben fragen.
Also ich habe keinen Wert darauf gelegt, so einen langen Namen zu haben. Er hat auch gerade noch auf die Titelseite raufgepasst, in einer Zeile. Aber die Geschichte fing so an, dass ich einen im Ashram mal fragte, das war auch ganz am Anfang meiner Zeit hier, da war das so mit diesen spirituellen Namen, sagte, wie würdest du mich denn nennen? Und dann sagt sie, sie würde mich Jyoti nennen. Und das sagte mir gar nichts, also bin ich mit dem Buch zum Tempelplatz mal und schlage eine Seite auf und da steht Jyoti. Eine lange Erklärung darüber, dass es das alles durchdringende Licht Gottes ist. Denke ich, das ist doch sehr schön, doch Jyoti will ich heißen. Und dann kriegte ich wieder mal Line 1 am Nachmittag und ich war sehr verdattert, weil ich dachte, nee, Interview ist nicht dran, Brief habe ich keinen, was will er denn? Swami will irgendwas von mir. Ach, wegen dem Namen haben wir ja gesprochen. Und dann habe ich mir ein kleines Fitzelchen Papier von jemandem leihen können und einen winzigen Bleistift. Und dann habe ich nur drauf geschrieben, is my name? Jyoti wollte ich schreiben. Und dann kam innerlich Prema Jyoti. Jetzt habe ich hingeschrieben, is my name? Prema Jyoti? Und Swami kam raus, ging schnurstracks her zu mir und hat mir dieses Fitzelchen vom Papier, also ein ganz kleines Zettelchen, aus der Hand genommen. Das war meine Taufe. Ein paar Jahre später, es war nicht viele Jahre später, saß ich dann wieder mal, weiß nicht an was gedacht, auf jeden Fall sagt er innerlich zu mir, your name is Sai Prema Jyoti Mahima. Sai Prema Jyoti Mahima. Und erst 2010 im Dezember hat sich dann Ananda hinzugefügt. Also ich saß in einem Tempel, nicht in Puttaparthi. Ich saß woanders in einem Tempel in Indien und bekam eine sehr schöne Art vom göttlichen Lichtübertragung, die nennt sich Diksha. Und ich hatte meinen ersten richtigen Ananda-Anfall. Das heißt also, durch die Berührung dieses Initiierten musste ich sehr viel lachen. 20 Minuten hat mein Körper mich gelacht. Und man kann sich ja gar nicht dagegen wehren. Und je mehr man versucht, sich dagegen zu wehren, umso mehr muss man lachen. Also es ist, wie wenn man in kurzen Momenten begreift, dass das Universum in uns ist und wir das Universum sind. Es ist diese Grenzenlosigkeit, die spürbar erfahrbar wird. Und alles, was Mind ist, was Gefühl ist, fällt ab von uns. Und was bleibt, ist diese unglaubliche Freude. Und die durfte ich erleben damals. Und als ich mich dann langsam wieder beruhigt hatte und gesessen bin, sagte eine sehr laute Stimme in mir, sei Prema Jyoti Anandamayma. Und mit diesem neuen Namen fuhr ich dann nach Puttaparthi und den Rest kennt ihr mittlerweile. Swami schickte die Lektorin, das Buch konnte gedruckt werden. Swami is always perfect, sagte er immer. Egal mit was, Swami ist immer perfekt. Und das hat er eben auch genau auf den Punkt hingebracht, dass der Name eben stimmen muss, wenn man sich nach außen präsentiert. Das ist dieser Name, den ich bis zum Ende meines Daseins hier auf Erden tragen werde. Also es ist eine spirituelle Verpflichtung, auch das zu leben. Swami wirkt durch mich und das ist schön so.
Auf dem Buch Einband eine Lotusblüte. Ich kann mich erinnern, dass du vor 2 Jahren hier durch den Ashram gelaufen bist und jemanden gesucht hast, der eine Lotusblüte zeichnen kann.
Ja, wir haben also gesucht und am Abend um 6 Uhr kam dann eine Dame bei der Tür hereinspaziert und hat gesagt, ich kann einen Lotus zeichnen. Ihr braucht doch jemanden, der einen Lotus zeichnen kann. Ich kann euch den zeichnen. Und dann hat sie mir also diesen Lotus gemalt und wir konnten tatsächlich am nächsten Tag dann in die Druckerei fahren. Es war auch schon mal Abreisetag, also es ging alles wirklich so, wie Swami das liebt, ja, auf den letzten Drücker, aber dann ganz perfekt. Und am nächsten Tag, ich sollte kurz nach 9 in Bangalore sein, in der Druckerei. Wir standen aber dann wegen viel Verkehr in Bangalore und dann rief mich die Tochter an von dem Drucker und sagt, wo bleibt ihr denn? Sage ich, ja, es tut mir leid, das Taxi kommt nicht mehr weiter, wir stehen also im Stau, es dauert noch ein bisschen, wir sind kurz davor. Dann sagt sie, naja, es gibt sowieso ein Problem, wir haben seit 2 Tagen keinen Strom. Gut, kam also eine halbe Stunde verspätet dort an, ich steige aus und gehe bei der Tür rein, in dem Moment ist die Power da, ist der Strom da. Ja, und wir haben nur gestaunt, sage ich, Swami, danke. Also das muss jetzt auch noch erwähnt werden, ja.
Dann sage ich auch danke.
Ja, sehr gerne.
Ja, Swami ist always perfect. Das kann ich unterschreiben. Das Buch heißt also Von Gott geliebt. Und wer interessiert daran ist, kann es bestellen auf der Webseite von Margit Christa Frank. Und natürlich beinhaltet es noch viel mehr Erlebnisse und Belehrungen von Swami, als es hier bei uns in einer viel zu kurzen Stunde angesprochen werden könnte. Damit verabschiedet sich Ihr Radioteam für heute von Ihnen. Am Mikrofon sagt Tschüss, Ihre Evelyn Seliger.